Debatten um Rabatten. Freiräume sind unser Thema. Parks und Kleingärten, Plätze und Friedhöfe, die Strandbar am Fluss und der Stadtwald um die Ecke.
Warten auf den Bus. Freiräume auf dem Land. Dr. Roswitha Kirsch-Stracke hat die Freiraumtypen ihrer Heimat im südlichen Sauerland erforscht. Freiräume auf dem Land gehörten bis Anfang des 20. Jahrhunderts zur Arbeit und zur Daseinsvorsorge. Erst als die Eisenbahn eine Sommerfrische auf dem Land ermöglichte, bauten Hoteliers Gartenkegelbahnen und es entstanden besondere Aussichtspunkte. Diese werden heute auch von den Heimischen geschätzt. Dazu kommen neue Freiraumelemente, wie zum Beispiel die für Kinder und Jugendliche so wichtigen Bushaltestellen.
Frau Kirsch-Stracke, wir sind Kolleginnen hier an der Leibniz-Universität Hannover und Sie kommen aber nicht aus Hannover.
Ich komme aus dem Sauerland. Das ist eine Landschaft im Süden von Nordrhein-Westfalen, im Südosten von Nordrhein-Westfalen. Ich bin quasi aufgewachsen vor den großen gesamt- und agrarwirtschaftlichen Umwälzungen, die so in den 1960er Jahren stattfanden. Und der Ort, in dem ich aufwuchs, der hatte in meiner Kindheit noch viele Feldgärten, war landwirtschaftlich geprägt und vor allen Dingen war es eine Niederwaldlandschaft. Rund um den Ort gab es zwar den einen oder anderen Fichtenforst, aber vor allen Dingen Niederwaldwirtschaft.
Man hört es auch an Ihrem Dialekt.
Ja, das Sauerländische, da sagen viele, das ist zwar noch westfälisch, aber das Südsauerländische hat eben schon so einen rheinischen Einschlag und das ist eben dann wieder ein ganz besonderer Dialekt. Und ich kann mich erinnern, dass mir mal auf dem Flur im IOP ein Student begegnete und mich etwas gefragt hat. Und dann habe ich gesagt, wo kommen Sie her? Sie kommen aus dem Kreis Olpe, aus dem südlichen Kreis Olpe. Also das war so markant, dass ich es gleich erkannt habe. Das stimmte dann nämlich. Landschaftlich finde ich natürlich schon ganz interessant, dass ich in Linde-Mitte wohne, an den Ausläufern des Lindener Berges. Und da denke ich immer, das ist schon so eine kleine Brücke zu meiner Herkunftsheimat. Also ich wohne nicht im ganz Flachen, das könnte ich mir nicht so ganz vorstellen.
Mir geht es auch so, ich komme aus einer Kleinstadt an der Lahn zwischen Westerwald und Taunus. Und wenn hier die Hannoveraner von Bergen sprechen, dann kriege ich immer ganz runde Augen und kann es kaum glauben, welche kleinen Hügel und Erhebungen hier eben auch schon als Berge bezeichnet werden.
Die höchste Qualität, die Landschaft für mich im Sauerland hat, das ist genau das, auf einer Höhe stehen und über diese weichen Bergkuppen zu schauen. Also das bringt ganz viel Ruhe in den Tag für mich. Das ist ja kein Hochgebirge, sondern ein altes Mittelgebirge mit abgeflachten Bergkuppen. Und alles nur so eine ganz weiche Horizontlinie, wenn man dann dort steht. Natürlich sind dort auch zunehmend Windräder zu sehen, aber das ist so, dass auch durch viel bürgerschaftliches Engagement bisher so Konzentrationen möglich waren. Es gibt bestimmte Orte wie markante und identitätsstiftende Aussichtstürme oder auch Wallfahrtskirchen auf den Bergen, wo die Bürger sehr stark bemüht sind, zusammen mit großen Teilen der Politik, diese Orte vor solchen Veränderungen freizuhalten. Und andere Orte, wo so eine Linie von 5 Windrädern sogar ganz interessant aussehen kann, dort gibt es eben nicht so viel Protest gegen die Windräder. Das finde ich, sehen viele Sauerländer schon recht differenziert.
Wir möchten gerne rauskriegen, und Sie haben nämlich darüber eine Doktorarbeit geschrieben, ob diese Freiraumtypen, die wir immer wieder im Gespräch haben, von Schwimmbädern über Friedhöfe, über große Parkanlagen, ob man diese Begrifflichkeit einfach so auf das Leben im ländlichen Raum überstülpen kann. Ist das möglich? Kann man im ländlichen Raum bestimmte Freiraumtypen differenzieren und oder eine spezielle Freiraumtypologie des ländlichen Raums aufstellen?
Ja, das kann man. Ich habe es in zwei Zeitschichten gemacht. Ich habe es für das Jahr 1830 gemacht anhand historischer Karten und ich habe es für 1930 gemacht. Und man könnte es natürlich jetzt nochmal quasi 90 bis 100 Jahre später auch nochmal heute versuchen. Meine These wäre, dass sich die Freiraumtypen immer mehr annähern zwischen Stadt und Land. Und meine Hauptkriterien, nach denen ich unterschieden habe, war die Verfügbarkeit, also sind es private oder gemeinschaftlich, dorfgemeinschaftlich genutzte Freiräume und Lebensbereiche. Und bei den Lebensbereichen habe ich dann unterschieden nach Wohnen und Wirtschaften. Dazu gehören dann die Hofräume als private Freiräume, die hausnahen Gärten, Feldgärten, Obstgärten, das hausnahe Grünland und die gemeinschaftlichen Freiräume in diesem Lebensbereich Wohnen und Wirtschaften. Das wären Wege, Plätze, Straßen, Kirchwege natürlich, dann besonders verschiedene Arten von Wegen, dann auch gemeinschaftliche Weiden, Hutungen, die Bäche. Und was ganz interessant ist, oft gab es, obwohl ich ja nur so ein kleines Gebiet untersucht habe, nur den Kreis Olpe, gab es da eben Freiraumtypen, die waren in manchen Dörfern gemeinschaftlich und in anderen nur privat, zum Beispiel die Bleichen. Große Bauernhöfe und folglich, vor allen Dingen in dem Teil vom Kreis Olpe, wo das Anerbenrecht vorherrscht, große Höfe, die hatten ihre eigenen Bleichen. Der südliche Kreis Olpe ist Realteilungsgebiet und hier kann man ganz viel in jedem Dorf oft mehrere Gemeinschaftsbleichen feststellen. Bleichen sind ja die Flächen, wo die Menschen, vor allen Dingen die Frauen, früher die Wäsche ausgelegt haben, als es noch keine chemischen Bleichmittel gab, um mit Hilfe von Wasser, Lauge und Sonnenlicht eben die Wäsche zu bleichen.
Was ist aus Ihrer Erfahrung so prägend, dass man sich das als erstes klar machen muss, um rauszukriegen, mit welchem Typ von Dorf man zu tun hat?
Also ich könnte das jetzt nicht auf eins beschränken, aber natürlich macht man sich mit dem Raum vertraut im Sinne von in welcher Landschaft befinde ich mich hier auch naturräumlich. Dann glaube ich, dass das Erbrecht eine ganz große Rolle spielt und die Konfession, wie gesagt, immer mit dem Blick in die Geschichte, aber das auch eben, was daraus geworden ist. Die Größe spielt auch eine Rolle. Die großen Dörfer waren Kirchdörfer und dort siedelten sich auch Handwerker an. Und viele kleine Dörfer bestanden eben dann wirklich nur aus größeren und kleineren Höfen und hatten eine Kapelle, aber manchmal sogar keine Schule. Und das ist auch immer wichtig zu wissen, wie ist dieser Ort entstanden? Ist der aus einem schon vorhandenen Kirchdorf entstanden mit einer gewissen Selbstversorgung, Eigenständigkeit oder ist er eben neu aus einem Dorf entstanden, was so eine Struktur noch gar nicht hatte? Also Religion und Erbrecht und Größe von den Soziodaten und die naturräumlichen Gegebenheiten dann noch, ob ich ein Dorf am Hang habe oder in der Ebene. Das bringt ganz viele Unterschiede in den baulichen Strukturen, auch in Freiraumstrukturen.
Diese verschiedenen Funktionsräume, könnte man auch sagen, entsprechen dann eben auch diesen Funktionen im bäuerlichen Leben. Also man musste die Wäsche bleichen, man musste Holz machen, man musste zur Kirche kommen. Und das beschreibt letztendlich ja auch das Leben dort zu diesem Zeitpunkt.
Es wird natürlich deutlich, dass dann 100 Jahre später zu den Lebensbereichen Wohnen und Wirtschaften und Kirche und Schule ein dritter hinzukommt. Und das ist dann nämlich der, den ich genannt habe, Erholen, Spielen, Feiern. Also im frühen 20. Jahrhundert, als auch in der Region durch den Eisenbahnbau dann zusätzlich außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze entstanden waren, da kam dann auch immer mehr in die Gesellschaft rein, dass es natürlich auch Freizeit gab, was es im landwirtschaftlichen Bereich ja kaum gab. Aber die Menschen, die dann in den ersten größeren Industriebetrieben arbeiteten, die hatten geregelte Arbeitszeiten, wenn auch viel längere als wir heute, aber sie hatten ja auch freie Zeit. Und dann gibt es eben Beispiele, dass sogar eben die Betriebe für ihre Arbeiter Schwimmbäder anlegten. Das ist übrigens eine ganz interessante Sache, auf die ich gestoßen bin. Oft ist so in der Bevölkerung das Bewusstsein, die Schwimmbäder, ja, die sind ja alle von Adolf. Also man denkt, dass diese stark sportlich orientierten Freiräume aus der NS-Zeit stammen. Aber ich konnte an vielen Beispielen nachweisen, dass es eher das Engagement der Arbeitgeber während der Weimarer Republik war, die eben natürlich auch, um die Arbeitskraft ihrer Leute zu erhalten, aber die vielleicht doch auch mit so einem sozialen Gedanken dahinter diese Freiräume zur Erholung ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen geschaffen haben.
Mein Vater hat noch in einem kleinen Flüsschen der Schwalm schwimmen gelernt. So würde ich mir das jetzt 1830 auch vorstellen, beziehungsweise würde ich fragen, ob die Bauerskinder überhaupt geschwommen haben, ob Schwimmen überhaupt ein Thema war in dieser Gesellschaft.
Ob es 1830 ein Thema war, da kann ich eigentlich ganz wenig zu sagen. Ich würde es mal einfach annehmen, aber das ist wirklich nur eine Annahme, da habe ich keinen Beleg zu. Belege habe ich dazu erst im frühen 20. Jahrhundert. Und das war oft sehr konfliktträchtig, vor allen Dingen, weil da ja auch schon der Tourismus im Sauerland aufgekommen war und die Touristen, die ins Sauerland kamen und dann irgendwo hin wollten zum Schwimmen, die waren wesentlich freizügiger als diese sehr katholisch geprägte Landbevölkerung. Und dann wurde zum Beispiel erwartet, dass die ersten kleinen Pensionen, die so Badestellen für ihre Feriengäste einrichteten, dass sie hohe Holzzäune um die Badestellen errichteten, damit die Landkinder nicht verdorben wurden.
Und diese Orte haben sich unterschieden dann von den anderen Orten, wo wahrscheinlich keine Touristen waren.
Also bei den Orten abseits aller Touristenströme, da gab es natürlich sowas, was man Feierabendbank nannte. Ich sag immer, das nannte man so, denn auf dieser Bank wurde auch ganz viel gearbeitet. Die Frauen saßen da und döppten die Bohnen oder betreuten die Oma, betreuten die Kinder. Aber man saß dann da auch dort zum Feierabend. Das war eigentlich der einzige richtige Ausruhort, den ich gefunden habe, abgesehen von ganz wenigen sehr großen herrschaftlichen Bauerngärten, wo dann irgendwo auch eine Ecke zum Sitzen war. Aber dann, im frühen 20. Jahrhundert, da gab es Gasthöfe, die bauten extra tolle Treppenaufgänge, wo man dann auch oben auf der erhöhten Treppe draußen sitzen konnte und sein Bierchen trinken. Es gab Wintergärten, Balkone, Veranda, also am Haus direkt eine Fülle von neuer Freiraumtypen, die gerade an diesen Gasthäusern auch entstanden.
Der Bahnhof und das Eisenbahnnetz waren ja eine ganz wichtige Erschließungsinfrastruktur, die eben dann auch diese neuartigen Bedürfnisse scheinbar mit aufs Land gebracht haben.
Ja, da gab es eben wirklich in den Bahnhofsorten dann plötzlich neue Hotels und ich bin darauf gestoßen, dass an diesen Hotels dann gerade im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts mit Vorliebe Kegelbahnen angelegt wurden. Das war wohl eine besondere Mode in dieser Zeit. Es gab dann auch Kegelbahnen abseits der Touristen, aber da war das ganz anders. Da waren das Waldkegelbahnen, die wurden temporär mal irgendwo im Wald auf einem geraden Stück aufgebaut und hinterher wieder abgebaut. Aber in diesen Hotelgärten, da wurden die ganz schick mit einer kleinen Laube, langen Holzbohlen, Veranda-ähnlichen Freiräumen, bewachsenen Wänden eben gestaltet. Und was die Hotels auch hatten, Fahrradpumpstationen, weil auch der Fahrradtourismus zusammen mit dem Bahntourismus sich langsam zu entwickeln begann.
Bei Ihnen in der Region haben wir jetzt einen interessanten Freiraumtyp nochmal gefunden, nämlich eigentlich eine technische Infrastruktur in öffentlicher Hand und in öffentlicher Verantwortung.
Gerade im Kreis Olpe befindet sich die Biggetalsperre, auch Biggesee genannt, Listertalsperre, Einahauser Stausee, also viele Talsperren und die haben überall Badestellen. Und man kann sagen, dass diese Talsperren so ein bisschen multifunktionaler sind. Also da gibt es zwar auch Bereiche, die dienen nur der Trinkwassergewinnung, aber da kann man dann noch angeln, Wassersport betreiben. Es gibt andere. Die Biggetalsperre, die wurde ganz bewusst auch für die Freizeit mitgeplant von Anfang an. Da gibt es Campingplätze, Spielplätze, Tretboote, insgesamt auch einen Schifffahrtsverkehr. Es gibt viele Badestellen und da ist natürlich der DLRG auch aktiv an den Ufern und achtet auf Gefahrensituationen. Aber es kommt durchaus vor, dass da auch jedes Jahr einige Menschen ertrinken. Also ich habe diese Freiräume, Talsperren, Aussichtstürme, dazu gehört auch Tropfsteinhöhlen, die wir haben, die habe ich als Ausflugsziele der heimischen Bevölkerung und der Touristen typisiert, als eine Untergruppe im Bereich Erholen, Spielen, Feiern. Und es ist eben wirklich so, die werden nicht nur von den Touristen benutzt, sondern eben auch von den Heimischen.
Da gibt es Vereine, die letztendlich durch die Ortsgemeinschaft, durch die Dorfgemeinschaft geprägt sind. Gleichzeitig gibt es aber auch überregionale Wandervereine. Machen Sie da einen Unterschied oder wie bildet sich das ab, wenn in Kooperation mit einem Verein eine Freiraumstruktur gestaltet und erhalten wird?
Sie sprachen jetzt gerade das bürgerschaftliche Engagement an, also DLRG. Da kann ich zu sagen, ich wüsste jetzt kaum eine Freiraumnutzung, die ausschließlich von kommunaler Seite oder aus der Landespolitik her irgendwie ermöglicht wird. Das ist, wenn man an die kleinen Flugplätze denkt, die auch in den 20er Jahren entstanden. Natürlich sowieso die Fußballplätze oder auch Tennisplätze, Schützenplätze nicht zu vergessen zum Feiern. Das läuft alles in Kooperation mit Vereinsarbeit. Und da wachsen eigentlich die jungen Leute eben von vornherein rein. Und es ist irgendwie ganz selbstverständlich, in einem Verein zu sein. Wer nicht sportlich ist, geht eben singen. Und wer nicht gerne singt, geht vielleicht schießen. Also für jeden ist eigentlich was dabei. Insgesamt kann man allerdings sagen, dass dieses Vereinswesen heute noch immer sehr männerlastig ist. Also ich glaube, es gibt kaum Vereine, die jetzt so eindeutig Frauenvereine sind. Und es gibt viele, wo Frauen noch immer sehr ausgeschlossen sind oder sehr in der Minderheit sind. Frauen gruppieren sich eher informell und machen dann gemeinsam was zusammen. Also Walken hat ganz stark zugenommen, so kleine Walker-Gruppen oder junge Mütter, die zusammen morgens rausziehen an den Waldrand und sich da aufhalten mit ihren Kindern. Es entstehen ständig neue Vereine. Dann tun sich 7 Leute zusammen, sagen, wir gründen jetzt den Verein Waldeslust. Und dann betreuen die einen kleinen Festplatz und kümmern sich darum, dass es ein Dorffest gibt oder machen irgendeine Belustigung. Und das ist so mir sehr sympathisch. Es wird von unten aus den Bedürfnissen heraus gebildet und entwickelt. Wenn man einmal sich auf diese Strukturen der überregional wirkenden Vereine einlässt, dann ist man da in so einem sehr straffen Korsett. Das kann man zwar auch noch ausgestalten, aber es wird auch von vielen gescheut. Die machen lieber einen neuen kleinen eigenen Verein. Der Sauerländische Gebirgsverein leidet in vielen Orten an Nachwuchs, weil es eben eine sehr straffe Vereinsarbeit ist, die manche so auch nicht erbringen möchten und können.
Brechen dann alte Vereinsstrukturen weg und werden durch diese jungen, aufploppenden Initiativen und Vereine abgelöst? Oder gibt es manchmal auch ein berechtigtes Interesse, vielleicht die alten Strukturen doch irgendwie zu erhalten und sich zu überlegen, wie man da Nachwuchs findet?
Ich könnte das jetzt mal aufzeigen am Beispiel eines Vereins, in dem ich selber jetzt schon seit langem aktiv bin. Das ist der sogenannte Kreisheimatbund Olpe. Da bin ich jetzt seit 17 Jahren im Vorstand. Erst war ich 5 Jahre zweite Vorsitzende, dann 12 Jahre erste Vorsitzende. Und dieser Verein, der versteht sich jetzt weniger als so ein Vergnügungsverein, das machen die örtlichen Heimatvereine, sondern mehr als ein Verein, der Wissen bündelt, der stellvertretend, ähnlich wie ein Naturschutzverein, Position bezieht, der Politik gegenüber, der Menschen mit ähnlichen Interessen vernetzen will. Und ich glaube, so eine Struktur, die hat nach wie vor ihre Berechtigung. Wir machen zum Beispiel auch seit 5 Jahren einen Wettbewerb, Heimat lebt, Ausrufezeichen, wo wir jedes Jahr Studienarbeiten und Schülerarbeiten, dieses Jahr auch zum ersten Mal die Projektarbeit einer Grundschulklasse, auszeichnen. Also junge Leute, die sich mit einem Teil ihres Zuhauses beschäftigt haben, ganz egal, in welchem Fach. Ja, und aktuell ist da die Arbeit eines 11-Jährigen, der sich mit Euthanasieopfern beschäftigt hat, ganz spannend. Bei uns war dann in der Region das so, dass die Menschen, von denen man annahm, dass sie erblich belastet waren, die kamen nach Hadama, ein Ort in der Nähe von Limburg. Und dieser Begriff Hadama, der, ich kann mich erinnern, dass der in meiner Kindheit noch immer wie so ein Schimpfwort kursierte, der gehört nach Hadama, wenn jemand nicht so ganz auf der Höhe war. Also das finde ich ganz spannend, dass sich Studierende und Schüler auch mit solchen Themen beschäftigen und so mutig sind, das in ihrer Heimatregion behandeln, wo man schon davon ausgehen kann, dass es noch Verwandte gibt, sowohl von Opfern als auch von Tätern.
Das klingt auch letztendlich sogar nach einer breiten Forschungsinitiative. Wie kann man sich das vorstellen? Wie einen großen Volkshochschulkurs oder eher, dass ganz viel Wissen auf unterschiedlichste Art und Weise zusammengetragen wird und geteilt wird?
Ja, das ist beides. Also zum einen kann ich sagen, dass in diesem Kreis Heimatbund eben ganz viele Rückkehrer zusammenarbeiten. Also Menschen zwischen 40 und 60, die studiert haben, Forstwissenschaften, Jura, Kulturwissenschaften, Landschaftsplanung, Lehramt und die ganz bewusst wieder zurückgekommen sind. Und die haben natürlich einen ganz anderen Blick auf ihre Heimat als Menschen, die nie weggegangen sind. Vieles wird kritischer gesehen, aber vieles wird auch sehr wertgeschätzt, weil man es woanders vermisst hat. Das ist erstmal schon mal ein guter Fundus. Und dann kommen dann natürlich die vielen Menschen dazu, die ein Wahnsinns-Ortswissen haben. Und unsere Aufgabe als Kreisheimatbund ist eben ganz oft gewesen, das so zu verknüpfen. Wir haben zum Beispiel in den letzten 10 Jahren 2 Bücher rausgebracht, die Orchideen im Kreis Olpe und die Brutvögel im Kreis Olpe. Da ist das Wissen von 2 Menschen, die wirklich ihr Leben lang Orchideen und Vögel untersucht haben und das auch relativ gut dokumentiert haben, das ist dann nochmal so aufbereitet worden, dass es wirklich ein ganz ordentliches Fachbuch geworden ist.
Vogelbegeisterte gibt es überall, wo man eben merkt, dass Vereine und Menschen, die sich einfach dafür interessieren, eben auch ihre ganze Freizeit in dieses Hobby hineinstecken.
Mein Anliegen ist immer mehr Landschaft lesen lernen und den Leuten, ja, im Grunde gemeinsam, aber dann mit dem Hintergrund, den ich habe, nochmal so ein bisschen vielleicht lenken zu zeigen, Leute, achtet da drauf, achtet da drauf. Und dafür haben wir so ein anderes Projekt entwickelt, das nennt sich Offene Heimatwerkstatt. Jedes Jahr mit einem anderen Thema und dieses Jahr hatten wir Baugeschichte, Bau- und Siedlungsgeschichte im Kreis Olpe und haben an einem Ort, der noch Fachwerkhäuser aus der Barockzeit hatte und dann aber auch einen Bahnhof aus dem frühen 20. Jahrhundert, da sind wir durch den Ort gelaufen und haben diese Gebäude angeschaut. Was kann ich an den Gebäuden ablesen? Was sagt mir das Material? Was sagt mir die Form, die Position? Da kamen natürlich auch immer die Freiräume zur Sprache, weil man ansprechen konnte, war wohl zum Beispiel vor diesem Bauernhaus schon immer ein Garten oder ist der vielleicht erst gekommen, als der Hofraum nicht mehr für die landwirtschaftliche Arbeit gebraucht wurde.
Manchmal würde man doch als ausgebildete Landschaftsarchitektin sich auch so eine Art Geschmacksbildung wünschen. Diskutieren Sie auch in Ihrem Heimatbund über diese Geschmacksfragen, die ja letztendlich gar nicht so leicht sind, irgendwie auszuhalten?
Ja, das ist Thema. Das war vor allen Dingen Thema, bevor ich Vorsitzende wurde. Da ist kurz vorher hat mein Vorgänger, der sicherlich ein sehr gutes ästhetisches Empfinden hat, er hat ein Buch geschrieben, Bauen und Bewahren im Sauerland und hat, wie man das in der Zeit oft so machte, an guten und schlechten Beispielen versucht, vieles zu erklären. Das war in der Zeit genau richtig. Heute versuchen wir da andere Wege. Ich sprach schon diese offenen Heimatwerkstätten an. Das, finde ich, ist eine gute Sache, im Gespräch da was zu machen. Aber ich muss auch sagen, man muss ganz, ganz, ganz viel aushalten können als Architektin oder Freiraumplanerin, die eigentlich ganz andere Sachen sinnvoll findet. Aber ich möchte ja nicht diejenige sein, die dann auch von oben was aufoktroyiert, nur weil ich meine, ich habe jetzt da den fachlich besseren Überblick. Das kann nur ein Wechselspiel sein. Es hat immer Gründe, warum etwas so ist und nicht anders. Also das ist ein ganz schwieriges Thema und ich bin da fast für Einzelfallentscheidungen. Aber trotzdem, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn ich von einer Kommune eingeladen würde und halten Sie uns doch mal einen Vortrag über sinnvolle Freiraumgestaltung, dann würde ich das natürlich sofort nutzen und würde dann auf so einem Wege eben auch meine Vorstellungen etwa für ein Neubaugebiet ohne Schottergärten kundtun und würde versuchen, Vorschläge zu machen, die umsetzbar sind.
Ist es auch interessant, herauszubekommen, welche Freiraumtypen irgendwo nicht vorhanden waren oder warum etwas, was man an einem bestimmten Ort erwarten würde, jetzt doch nicht dort zu finden ist.
Ja, da fallen mir gleich die Schützenplätze ein. Also Schützenfest wird ja mit dem Sauerland sehr stark zusammengebracht. Hier im Sauerland wird nicht auf Scheiben geschossen wie in Niedersachsen, sondern man schießt auf einen Holzvogel. Und was mich damals so überrascht hat, es gab einen großen Teil des Kreises, da gab es schon ganz früh Schützenhallen und entsprechend große Schützenplätze, die auch oft mit so einer Lindenreihe umstellt waren, schön gestaltet waren. Und im ganzen Südkreis gab es sowas gar nicht. Es gab aber auch Schützenfeste. Aber da wurde rundum auf den abgemähten Wiesen von größeren Bauernhöfen gefeiert. Oder irgendwo in der Dorfmitte. Und meine These ist, dass es auch mit dieser Erbrechtsteilung zusammenhängt, die durch den Kreis Olpe geht. Im Norden haben wir das Anerbenrecht, viel mehr größere Höfe und entlang der Bahn dann dazu noch wohlhabendere Orte. Und im Süden, kleinteiliges Realteilungsgebiet, da waren die Leute durchweg so arm, die hätten sich als Gemeinschaft gar nicht so eine gemeinschaftliche größere Fläche da bauen können, die nur zum Feiern zur Verfügung gestanden hätte. Die mussten das multifunktional machen und das war auch überhaupt nicht schlimm. Das waren dann mal private Flächen, beim anderen war es vielleicht die Bleichewiese, die dann für eine bestimmte Zeit als Festplatz genutzt wurde. Also eigentlich fand ich das sehr sympathisch, was ich da so entdeckt habe und sehr nachhaltig, dass wenig Flächen nur für eine Funktion da waren, sondern dass vieles eben multifunktional genutzt wurde, in diesem südlichen Teil, Realteilungsteil.
Gibt es auch Tendenzen, die Sie bedauern, wo Sie sagen, wichtige Freiräume sind verloren gegangen?
Da fallen mir sofort zwei Freiraumtypen ein privater und ein gemeinschaftlicher. Der private, das sind die Nutzgärten. Ich arbeite auch mit in dieser Kommission Unser Dorf hat Zukunft, habe da jetzt zweimal die Begehung in meiner Heimatgemeinde mitgemacht und ich frage immer so, und wo sind eure Nutzgärten? Und dann wird mir mal so ein kleines Bild mit zwei Porree-Stangen und einer Sellerieknolle gezeigt. Aber die Idee, dass man gesunde Nahrungsmittel für den eigenen Haushalt selber produziert, das ist ganz, ganz stark zurückgegangen. Also das bedauere ich. Und da hängt auch mit zusammen, dass die ausgedehnten Feldgartenkomplexe, die es noch in meiner Kindheit gegeben hat, also bis 1966 ungefähr, die sind alle mit Einfamilienhäusern bebaut worden. Der andere Freiraumtyp, den ich vermisse und wo es mir sehr leid tut, das sind die vielen kleinen Fußwege, die verschwunden sind. Im Sauerland liegt es einfach an der Topografie, dass meistens die Dörfer an Hängen liegen, an Unterhängen, außerhalb des Hochwasserbereichs, so an Unterhängen der Berge. Und die Fahrwege gehen natürlich so in Serpentinen dann hoch. Die Fußwege, die früher übrigens auch von den Kühen genutzt wurden, die vom Kuhhirten zusammengeholt wurden in der Dorfmitte, also von Menschen und Kühen, die verschwinden immer mehr. Gar nicht unbedingt, weil sie nicht mehr gebraucht werden, sondern weil sie irgendwie dann von Eigentümer eingezogen werden. Denn es sind oft nicht Wege, die in öffentlichem Besitz sind, sondern die sind oft im privaten Besitz. Aber es gab so eine Art Gewohnheitsrecht. Und jeder machte das so, dass er irgendwie zwischen seinen Grundstücksgrenzen dann früher so kleine Fußwege ließ. Aber das geht eben ganz stark zurück. Und dadurch verlängern sich natürlich die Fußwege für die Menschen, die auch heute im Dorf ohne Auto unterwegs sein wollen.
Gibt es noch Allmenden oder vielleicht können Sie den Begriff der Allmende ganz kurz erläutern?
Ja, Allmende, das war ja das Gemeinschaftsland. Der Begriff Allmende war in meiner Region so nicht üblich, aber vom Inhalt her natürlich schon. Es gab zum Beispiel große Hutungen außerhalb der Dörfer, meistens oben auf den Bergkuppen, wo die Rinder jeden Morgen über eine breite Trift hochgetrieben wurden. Mit manchen der Studierenden bin ich zum Beispiel in dem Dorf Heinsberg im Sauerland gewesen und wir haben auch einen Arbeitseinsatz oben auf dieser Trift und oben auf dieser Hutung gemacht, haben abgeplackt, denn das waren die Flächen, die von den Rindern beweidet wurden, die stark auch dann von Heidekraut bewachsen waren und heute natürlich touristisch eine große Bedeutung haben, weil sie ähnlich wie in der Lüneburger Heide, nicht so ausgedehnt, aber ähnlich so schöne Blüheffekte hatten. Ähnlich war es mit den gebauten Wiesen und Weidekämpen. Also alles Flächen, die gemeinsam genutzt wurden, um Heuertrag zu erzielen oder eben um das Vieh auf einer großen gemeinsamen Weide unterzustellen. Das sind auch wieder Freiraumtypen, die sind typisch für das Realteilungsgebiet, denn es hätte sich nicht gelohnt, dass jeder kleine Bauer, der nur ein oder zwei Kühe hat, da groß seine Weide einzäunt. Man machte das gemeinschaftlich. Auf diesen Weidekämpfen wurden einzelne Schattenbäume hingepflanzt, unter denen das Vieh Schatten fand. Ja, ansonsten war eben wichtig, da gab es auch extra Werkzeuge für, dass diese kleinen Gräben zum Be- und Entwässern in regelmäßigen gemeinschaftlichen Arbeitseinsätzen dann auch gepflegt wurden. Also die mussten ja offen gehalten werden, dass das Wasser auch weiter gut durchfloss und dass sie nicht zuwuchsen. Das passierte alles gemeinschaftlich.
Plädieren Sie für so eine kleine, stückweise Verbesserung von ganz, ganz vielen Orten im Dorf? Oder sollte man nicht auch mal einen großen Wurf wagen? Das war ja in den 70er Jahren so, als quasi Mittel investiert worden waren in die Dörfer. Architekten haben Aufträge zur Dorferneuerung bekommen und es gibt die unterschiedlichsten Ergebnisse. Auf der einen Seite Dörfer, die mit Kugelbäumen zugepflastert worden sind, die man hinterher nicht wiedererkannt hat. Und auf der anderen Seite vielleicht eben auch Beispiele, wo das behutsamer angepackt worden ist.
Also der südliche Kreis Olpe, der gehört gerade zur Liederregion Biggeland. Biggeland, echt Zukunft, so heißt das. Und er wird ganz stark getragen von vielen, vielen Initiativen. Und so ist es ja bei Lieder, die von unten aus den Dörfern wachsen. Was bei diesen Liederprojekten rüberkommt, ist, wer viel macht, kriegt auch was. Und wer engagiert ist, dem wird geholfen. Und wer sich nicht engagiert, der steht natürlich ein bisschen blöd da. Aber ich glaube, dass das die bessere Richtung ist, als von oben etwas überzustülpen. Denn der Wahlspruch von unserem Kreis Heimatbund ist, Heimat ist, was wir machen.
Es gibt ja auch ein Signalbild, wo uns allen immer sofort klar wird, oh, ländlicher Raum. Und das sind die Jugendlichen, die an einer Bushaltestelle warten auf den Bus, der sie in die nächste Kleinstadt bringt.
Ja, also ich sage bei den Dorfbegehungen unserer Dorfer Zukunft immer, die Dorfhaltestelle ist euer wichtigster Freiraum, weil es einfach derjenige ist, wo die meisten Dorfbewohner, also die meisten Menschen jeden Tag viel Zeit verbringen. Und es hat ja auch schon Studienprojekte gegeben, die ich hier von Hannover aus betreut habe, die dann zum Beispiel zusammen mit Kindern aus einem Dorf eine Bushaltestelle neu gestaltet haben, bemalt haben, weil in einem Workshop mit diesen Kindern genau das herauskam. Das ist unser wichtigster Freiraum. Der Ort ist uns so wichtig, dass wir uns um den als erstes kümmern müssen. Und mir fällt auch gleich ein, als ich mal einen Beitrag geschrieben habe über dörfliche Freiräume, dass ich dann durch meinen Heimatort gelaufen bin und habe junge Menschen an der Bushaltestelle fotografiert, weil ich genau so ein Foto haben wollte. Das ist schon irgendwie richtig. Also, und ich gucke immer in den Dörfern ganz besonders, wie die Dorfhaltestellen geplant und gestaltet sind, weil damit tut man gerade auch den jungen Dorfbewohnern wirklich viel, viel Gutes. Sie jeden Morgen zur Schule fahren und mittags wiederkommen, wenn genau dieser Raum so gestaltet ist, dass man da vielleicht auch nochmal kurz verschnaufen kann, sich nochmal hinsetzen kann mit der Freundin, nochmal eben die Schularbeiten austauschen kann oder ähnliches.
Frau Kirschtracke, ganz herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, für das geteilte Wissen und für den neuen und sehr konkreten Blick auf die dörfliche Struktur mit ihren Freiräumen. Dankeschön dafür.
Danke auch.
Debatten um Rabatten.
Sie hörten ein Gespräch zwischen Bettina Oppermann und Roswitha Kirschtracke. Um in einer Landschaft lesen zu können, muss man den Naturraum genauso wie die Kulturgeschichte verstehen. Viele dörfliche Freiraumtypen gibt es heute noch. Einige, wie zum Beispiel Feldgärten und kleine Wegeabkürzungen, sind aber verschwunden. Wer sich mit der Geschichte der dörflichen Freiräume auseinandersetzt, ist weniger anfällig für die verbreiteten Klischees vom alten Dorf und vom Landleben. Gemeinsam mit der Dorfbevölkerung kann dieses Wissen für heutige Dorfentwicklungsprozesse genutzt werden.
Sie hörten den Podcast zur Freiraumpolitik. Bettina Oppermann war verantwortlich für Konzept und Inhalt. Mitgewirkt haben Carlotta Reuter, Birte Gartelmann, Marieke van Bruggen, Mareike Thies und Philipp Ludwig. Christoph Isermann hat sich um den Ton gekümmert. Mareike Thies verdanken wir Grafik und Texte.